Ja, das Warten hat ein Ende. Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende zu. Wir freuen uns schon richtig auf Freitag. Dann startet die dritte Liga nämlich und zwar direkt mit einem richtigen Kracher. RWE eröffnet die Saison mit dem Heimspiel gegen 1860 München. Wir sprechen natürlich ausführlich über den Saisonauftakt, besprechen eine mögliche Aufstellung, die Uwe Koschinat da ins Rennen schicken wird. Wir machen aber auch den großen Drittliga-Check zum Start. Wer sind eigentlich die Favoriten in dieser Saison? Welche Teams könnten eine Überraschung sein? Welche Mannschaften können wir noch überhaupt nicht einschätzen? Und wo in all diesen Mannschaften landet RWE eigentlich am Ende? All das heute in unserer Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge, kurz vor dem Saisonstart. Wir freuen uns schon, ihr bestimmt auch, schaut schon mit den Hufen. Ihr seht es vielleicht schon, wir sind im neuen Studio, das ist noch ein bisschen Work in Progress, das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen verändern, aber neue Sitzordnung, neues Studio, alte Talkgäste.
Genau.
Nicht alt, bekannte Talkgäste
alt
natürlich.
Alt auch schon, aber.
Zu meiner Linken vom Reviersport Christian Brausch.
Hallo.
Und WAZ RWE Reporter Martin Herms.
Hallo.
Ja, wir starten direkt rein. Lasst uns doch erst, bevor wir ja so ein bisschen auf den Ligastart gucken und die Liga an sich, so ein kleines Vorbereitungsfazit ziehen. Jetzt war nochmal der Doppeltest gegen den FC Augsburg. Martin, du hast dir das Ganze angeschaut.
Ja, ich habe nochmal einen kleinen Ausflug gemacht, ne? Also,
ja, ist auch mal ganz schön.
Bin
ne?
gut rumgekommen in der Vorbereitung, muss ja. sagen. Ne? Schottland,
ja, auf jeden
Wesendorf,
Fall.
Magdeburg, jetzt Dillingen an der Donau im Donaustadion.
Wie war's?
Ja, ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch vorher bei diesem Modus. Zweimal 90 Minuten gegen einen Bundesligisten eine Woche vor dem Saisonstart ist natürlich auch
viel.
Sehr, sehr viel herausfordernd. Rot-Weiß hat es ja auch nicht geschafft, jede Position doppelt zu besetzen für diesen Test, eben aufgrund von Ausfällen. Das haben vier Spieler gefehlt mit Brumme, Obus, Chubapo, Totschnik und Michael Koska. So, dann hat man noch fünf A-Jugendliche mitgebracht und eben, weil man dann in der zweiten Halbzeit oder in dem zweiten Spiel, dann kannst du ja gegen den Bundesligisten nicht fünf A-Jugendliche spielen lassen oder nur zweite Reihe, dann hat man das Ganze so ein bisschen durchgemischt. Also nicht klassisch wie bei einer normalen Generalprobe, dass man dann diese vermeintliche Startelf spielen lässt. Uwe Koschner hat das auch so begründet, ne, dass man das schon so ein bisschen aufteilen musste, da gerade in der Innenverteidigung dann einige Spieler gefehlt haben oder auch drumherum. Und ja, aber ich muss sagen, dass das schon so den Zweck erfüllt hat, den er sich vorgestellt hatte. Er wollte nochmal alle an die körperlichen Grenzen bringen. Jeder sollte nochmal mindestens 75 bis 90 Minuten spielen. Und ja, Rot-Weiß hat natürlich wieder einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen gegen einen Bundesligisten. Das erste Spiel gewonnen. 2-1, 2-0 geführt, auch im zweiten Spiel sah es lange gut aus, dann ist man hinten raus so ein bisschen eingebrochen, aber Fakt ist, die Mannschaft hat den sehr, sehr positiven Eindruck der Vorbereitung dann nochmal bestätigt.
Du sagst es schon, positiver Eindruck, also wenn ihr jetzt so ein Fazit ziehen müsstet von den letzten Wochen?
Ich würde sagen...
Nee, gibt's nicht viel Kritik, oder?
Nee, überhaupt nicht, also alles so positiv, wie wir vor einer Woche auch gesagt haben, jetzt gibt's ein paar Ausfälle. Das gehört aber auch dazu. Und ansonsten sieht man ganz klar, dass der Kader in der Breite an Qualität dazu gewonnen hat, dass aber Uwe Koschinat eigentlich auch eine erste Elf im Kopf hat und es da wenig Fragezeichen gibt vor dem Spiel gegen 1860.
Ja, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ja.
Das ist genauso wie bei 1860. Da weiß man eigentlich schon bis auf eine Position, wie die in Essen spielen werden. Man weiß also genau, was auf einen zukommt. Und die Vorbereitung hat ihren Zweck erfüllt. Dieses emotionale Highlight in Schottland, Trainingslager in Wesendorf, wo alles soweit durchgezogen werden konnte. Testspiele waren erfolgreich. Safi hat seine Form aus dem Ende der Rückrunde transportieren können. Das heißt, jetzt wo ein Stürmer, der vielleicht noch gesucht wird, noch nicht gefunden wurde, ist dann gar nicht so tragisch aktuell. Und daher kann man nur sagen, ja. Vorbereitung so genutzt, wie es sein sollte.
Es gibt auf jeden Fall natürlich einen etwas dickeren Wermutstropfen. Das ist die Verletzung von Marvin Obus. Also man hat es nicht geschafft, den jetzt zu integrieren, gerade auch so ins möglicherweise neue RWE-System. Er ist ja ein gelernter Rechtsaußen. So, wenn man mit Dreierkette spielt, dann hätte man ihn da auf jeden Fall noch irgendwie einbauen müssen. Das hat man jetzt nicht geschafft, eben weil er verletzt war in den letzten zwei Wochen. Ich denke mal nicht, dass er als am Freitag schon eine Option sein wird, dadurch, dass er jetzt gefehlt hat. Ist natürlich jemand, der als Königstransfer geholt wurde und diesen Integrationsprozess, den muss man jetzt eben dann im Laufe des Spielbetriebs dann vollziehen. Aber ansonsten, ja, Christian schon angesprochen, man hat es geschafft, diese Euphorie aus der Rückrunde mit in diese Vorbereitung zu nehmen. Das merkt man überall und viele Leistungsträger haben eben auch diese Form jetzt zeigen können. Ahmed Aslam trifft er jetzt auch aus 50 Metern. Alles, was der macht, hat Hand und Fuß momentan.
Sowieso gesetzt, ja.
Sowieso gesetzt. Dann Kraulich, Rios Alonso, auch Gold 2 gegen Augsburg, Bernstark. Martinovic ist aufgeblüht, auch sicherlich ein richtiger Vorteil. Jetzt hat 7 Tore in der Vorbereitung gemacht, hat 2 in Augsburg nicht getroffen, aber war trotzdem bärenstark und aktiv. Boston, Safi schon angesprochen von Christian. Also man merkt schon, dass diese Achse, die in der letzten Saison gespielt hat, dass die funktioniert. Und das ist auf jeden Fall die gute Nachricht für RB.
Ihr habt Safis gute Form gelobt. Jetzt schon eigentlich auch zum Ende der letzten Saison und dann auch in der Vorbereitung. Weckt wahrscheinlich auch Interesse bei anderen Vereinen, oder?
Ich habe mir das Spiel natürlich angeschaut. Es war eine sehr kleine Tribüne und hat man auch so gesehen, wer da alles da war. Mhm. Daniel Caligiuri, Berater, Ex-Schalker. Natürlich auch Patrick Löckner, Löwentrainer. Ja. Marc Lettau, der Manager des FC Augsburg. Stefan Reuter. Und die haben alle ganz schön gestaunt, ne? Als sie gesehen haben, mit was für einem Tempo der da an diesen gestandenen Bundesliga-Verteidigern vorbeiläuft. Also bei Kevin Schlotterbeck habe ich das Gefühl gehabt, der bekommt irgendwie Probleme oder einen Kreislaufkollaps nach dem Spiel. Mhm. So oft wie der die Hacken von Safi gesehen hat, das war schon wirklich herausragend. Und der Junge wird einfach immer besser. Also ich muss sagen, ich war zunächst auch skeptisch bei ihm in der Hinrunde. Ne? Er war zwar immer schnell, aber sehr unsauber in seinen Aktionen, nicht sehr effizient vor dem Tor. Er hat viel liegen gelassen. So, da habe ich erst gedacht, oh Gott, das erinnert so ein bisschen an Easy Young. Ne? Aber dem ist überhaupt nicht so. Und das hat man ja schon in der Rückrunde gemerkt. Da hat er schon wirklich Schritte nach vorne gemacht. Und ich glaube, das ist auch die richtige Position für ihn ganz vorne. Am Flügel fehlt mir so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen, die Technik. Aber vorne drin, da spielt er einfach sein Tempo so brutal aus. Und ja, wie er auch diese beiden Tore jetzt macht gegen Augsburg, er lupft ihn einfach eiskalt 2-mal rüber, holt noch einen Elfer raus. Also der Junge ist wirklich in einer hervorragenden Verfassung und generell muss man vor dem Spiel einfach den Hut ziehen. Das ist jemand, der hat noch vor ein paar Jahren in der Landesliga gespielt, hat nie in einem NLZ gespielt und der arbeitet sich jetzt so weit nach oben. Und ich bin mir absolut sicher, mit diesem Tempo kann der auch höher spielen. Der kann auch in der zweiten oder vielleicht sogar auch in der Bundesliga spielen. Vielleicht jetzt keine große prägende Rolle, aber den kannst du ja immer reinwerfen. Ne? Also in der Bundesliga stehen die Mannschaften eh etwas höher. Und wenn der Platz hat, ist das einfach eine absolute Waffe.
Mich überrascht es trotzdem, weil der hat, wie du schon sagtest, auf dem Flügel oft diese Fähigkeit noch nicht, dieses 1:1 so zu lösen oder ist am Ball ab und zu ein bisschen unsauber. Und dass die Gegner es nicht schaffen, ihn und sein Tempo einschätzen zu können. Das war jetzt gegen Augsburg so, in der letzten Saison war es auch schon einige Male so. Man weiß,
die spielen
diesen Konterfußball und die versuchen, Safi lang zu schicken. Und Rostock war es zum Beispiel, wo dann diese Notbremse in der Mittelkreis gezogen werden musste. Und es gab noch ein, zwei andere Nummern, wo ich dachte, dieses Schema ist immer gleich. Man kann sich eigentlich drauf einstellen und trotzdem kriegt man es dann aufgrund einer Dynamik im Spielverlauf dann doch nicht gelöst. Und das macht dann ja auch Mut, dass es auch in Zukunft noch so sein kann. Dass einfach diese Waffe, ihn zu schicken, so groß sein wird, dass es tatsächlich besser ist, dann vielleicht mit einem Zweiersturm zu spielen, wo er ganz vorne drin ist, als auf dem rechten Flügel.
Ja gut, 1860 München wird sich ja sicherlich einige Gedanken machen, nachdem sie das gesehen haben, dass so ein FC Augsburg für so ein Testspiel dann so jemand nicht auf dem Schirm hat, ist dann auch klar. Jetzt werden sie aber spätestens Ramin Safi kennen und vielleicht nochmal so ein bisschen was nachrichtlich zu Ramin Safi. Also Rot-Weiß versucht seit einigen Wochen den Vertrag mit ihm vorzeitig zu verlängern. Mhm. So ähnlich wie bei Tom Mustier. Er ist noch eine Saison unter Vertrag, aber natürlich wissen die Essener auch, so ein Spieler mit so einer Qualität, mit so einer Geschwindigkeit ist eigentlich für jeden Zweitligisten interessant.
Tempo braucht jeder.
Tempo braucht jeder und jetzt ist er auch noch sauberer geworden, jetzt macht er auch noch Tore. Mhm. Also wenn er diese Quote beispielsweise aus der Rückrunde hält, dann wird er möglicherweise zweistellig treffen. So, und dann ist er erst recht interessant. Die Safi-Seite ist noch ein bisschen abwartender. Die sagen, er hat noch ein Jahr Vertrag. Warum sollen wir jetzt verlängern? Ne, wir können uns in Ruhe anschauen, wie der Markt drauf reagiert. Es gibt auch einige Interessenten, haben wir schon drüber berichtet. Eintracht Braunschweig natürlich jetzt mit Backhaus, der ihn schon nach Aachen holen wollte. Der erste FC Kaiserslautern, weil da Co-Trainer ist dort sein alter Trainer aus Rödinghausen. So, da gibt's auch eine Connection. Und selbst aus der Bundesliga gibt es schon Interesse. Wie gesagt, es wird natürlich für RWE dann möglicherweise schwer, so einen zu halten, wenn du jetzt nicht unbedingt aufsteigst, aber ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich so ein Spieler dann entwickelt hat.
Mhm. Lasst uns noch kurz, bevor wir ja mal so einen Drittliga-Check machen und auch noch mehr über das Spiel am Freitag gegen 1860 sprechen, kurz über Vermeil sprechen. Haben wir letzte Woche schon berichtet, das Interesse ist klar. Man steht da in Kontakt. Könnt ihr da ein Update geben? Wie ist der Stand der Dinge? Martin, du hast geschrieben, dass da jetzt auch noch andere mitfischen im Teich quasi.
Ja, was Christian angedeutet hat, ne? In der letzten Woche.
Ja, dass es so ein Kaugummi-Transfer ist, wo ja. Gefühlt jede Woche ein neuer Stand ist, wo man immer neue Sachen hört. Jetzt hieß es, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld sind ganz heiß auf die Dienste. SC Paderborn war auch noch im Gespräch, weil dort so ein Stürmertyp gesucht wird. Stetten Tickes von FC Köln war ja auch da im Gespräch. Und es ist einfach so eine Never-Ending-Story, wo das Einzige, was wirklich safe war, anscheinend die Info war, dass so ein Transfer sich bis Ende August ziehen kann, weil Dominosteine fallen müssen. Der erste ist gefallen, Fortuna Düsseldorf hat seinen Wunschstürmer jetzt verpflichtet mittlerweile. Dementsprechend wäre eigentlich die Bahn frei für einen Transfer.
Ja, das war der erste Schritt. Ne?
Genau, eigentlich wäre die Bahn frei für einen Transfer. Aber es gibt jetzt auch schon so die ersten Stimmen im Essener Umfeld, die sagen, boah, wer sich das nicht entscheiden kann oder wer immer weiter abwartet und einfach vielleicht nicht sofort sein Go gibt, sondern nochmal guckt, welche Optionen es noch gibt, den braucht man vielleicht gar nicht. Der Sturm ist auch so aktuell gut besetzt und wenn wirklich so ein Budget frei ist für so einen Stürmer, dann könnte man das vielleicht auch noch anderweitig investieren. Also ich glaube, dass viele gar nicht mehr so überzeugt sind von diesem Transfer, weil einfach eine gewisse Überzeugung fehlt, die man ja gerne hätte, wenn so ein Spieler sich für einen Club entscheidet. Wobei es im Endeffekt auch das Geschäft ist. Genau. Dass, wenn einer 30 Jahre ist, dass er versucht, für sich das Beste rauszuholen und nicht Anfang August, Ende Juli zusagt, wenn er das Gefühl hat, dass sein Marktwert da ist und er auch noch andere Optionen prüfen könnte.
Genau, das ist ein knallhartes Business, ein Transfergeschäft. Natürlich, du hast es angesprochen, der ist jetzt 30, ist vielleicht sein letzter richtig großer, dicker Vertrag, den er abschließen könnte. Und ich meine, ich will ihm jetzt nichts unterstellen oder seinem Berater, aber es ist vielleicht auch möglich, dass er mit dem RWE-Angebot dann eben bei einem anderen Club vorstellig wird, ne? Und da die Zahlen nennt, um vielleicht nochmal den Preis so ein bisschen hochzutreiben.
Und dann ist die Frage, wie RWE da mithalten kann.
Genau, ob man überhaupt mithalten will, weil was wir wissen auch aus dem Umfeld des Spielers, er war sehr, sehr angetan von dem Angebot, das er bekommen hat von Rot-Weiß Essen. Also es soll sich um ein Angebot auf finanziell Zweitliganiveau handeln und man hat ihm quasi jeden Wunsch erfüllt, den er hatte, in finanzieller Sicht so. Und jetzt viel mehr kann man jetzt auch nicht machen. Also Rot-Weiß wäre bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen für den Stürmer. Aber Fakt ist, es ist ein sehr, sehr teures Gesamtpaket mit rund 200 bis 250.000 Euro Ablösesumme plus hohes Gehalt. Ich habe das mal in einem Kommentar schon geschrieben, jetzt am Wochenende. Dieses Geld kann man natürlich auch woanders investieren. Also ist noch Zeit da. Ja, Rot-Weiß muss jetzt überhaupt nicht Angst und Bange sein, dass man jetzt ohne einen Stürmer wie Vermeer in die Saison startet. Man ist gut aufgestellt, die Mannschaft ist eingespielt, vorne sind einige Spieler gut in Form, man hat jetzt eigentlich noch genug Zeit, den Markt zu beobachten. Da wird sich sicherlich noch bis Ende August das eine oder andere Türchen öffnen. Spieler, die in der zweiten Liga möglicherweise unzufrieden sind, wo dann doch die Entscheidung fällt, okay, ist das Beste, dass man vielleicht ein Leihgeschäft macht oder dann sich doch trennt. Und dann hat der RW doch alle Möglichkeiten, um zuzuschlagen.
Ja, ihr bleibt da auf jeden Fall dran. Wir bleiben da dran. Werden bestimmt jetzt Woche für Woche immer mal wieder ein Update geben, bis dann irgendwann das Transferfenster schließt. Aber lasst uns jetzt über den Drittligastart sprechen.
Top-Thema der Woche.
Genau, wir wollen uns natürlich angucken, was ist eigentlich drin für RWE in dieser Saison und wer mischt da noch so mit? Wer sind vielleicht die Favoriten? Deswegen das vielleicht als erste Frage. Wir haben viel über die Euphorie gesprochen, die da gerade herrscht an der Hafenstraße. Aber ganz ehrlich jetzt eure Meinung, ich nagel euch auch nicht auf die Thesen fest, die ihr hier äußert, aber was ist denn drin?
Also, ich gehe davon aus, dass Rot-Weiß eine sehr gute Rolle spielen kann und wird. Meine Prognose ist Platz 1 bis 6. Mhm. Das sollte eigentlich auch der Anspruch sein von Rot-Weiß Essen nach dieser Rückrunde mit den getätigten Transfers und mit all den Eindrücken jetzt aus der Vorbereitung. Das will man auch. Also Rot-Weiß wird jetzt nicht vorpreschen und irgendein Ziel ausgeben. Das haben sie jetzt schon mehrfach betont. Uwe Koschen sagt, es wäre falsch, jetzt irgendein Ziel auszugeben. Aber klar ist, intern wird man auf jeden Fall angreifen wollen. Marc-Nikolai Pfeiffer hat noch in seinem Status was geteilt. Artikel von Welt.de mit der Überschrift Rot-Weiß Essen will wieder nach oben. Und das macht er ja nicht einfach so. Mhm. Die Botschaft soll auf jeden Fall ankommen. Rot-Weiß möchte wieder nach oben. Das muss jetzt nicht unbedingt in dieser Saison sein. Also Da wird es auf jeden Fall nicht Untergangsstimmung geben, wenn der Aufstieg jetzt nicht geschafft würde in dieser Saison. Aber Fakt ist, man glaubt so dran an diese Chance. Trotzdem, man muss ja auch mal bedenken, was haben die anderen gemacht. Ne? Also in das ganz hohe Regal hat Rot-Weiß Essen bisher jetzt nicht gegriffen. Vincent Vermeer ist noch nicht da. Wenn man sich anschaut, was der Auftaktgegner gemacht hat, 1860 München, was sie für Transfers getätigt haben, da wird mal eben Niederlechner geholt, ein Volland, ein Christiansen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen wage ich mal zu behaupten, ist das jetzt nicht Pflicht, dann ganz oben zu landen. Aber klar ist, der Anspruch ist es, zumindest oben mitzumischen. Und Rot-Weiß kann dieses Ziel auf jeden Fall erreichen.
Okay, Platz 1 bis 6, gehst du damit?
Ich sag 1 bis 5 müsste das Ziel sein. Vor allen Dingen, es geht ja gar nicht jetzt nur um den Vermeer-Transfer, sondern darum, welche Summe im Hintergrund nochmal bereitgestellt wird, um den Kader zu verstärken, ist ein ganz klares Zeichen, wo man hin will. Dann das Geld ist da. Es wurde viel getan, um mehr Geld für den sportlichen Bereich frei zu haben. Und es gibt auch keine Ausreden mehr, wenn nicht ganz, ganz viele Spieler ausfallen, wenn man nicht diese Ziele erreichen kann. Und Top-Favorit ist für mich 1860. Mhm. Ich habe wirklich vom Bauchgefühl her, obwohl es auch gefühlt letztendlich immer ein Chaos-Club war, ich habe einfach dieses Bauchgefühl, dass das in diesem Jahr passt, dass Spieler wie Kevin Volland da sind, um wirklich nochmal ein Zeichen zu setzen und nochmal zu zeigen oder mit so einem Herzensclub aufsteigen zu wollen. Und die haben einfach eine so starke Achse mit Typen, die, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie was absahen wollen, sondern dass sie wirklich was leisten wollen nochmal, dass ich glaube, dass diese Mannschaft der absolute Top-Favorit ist. Saarbrücken hat gar nicht so eine gute Vorbereitung gespielt, hat Probleme im Kader, hat Verletzte, sind auch noch nicht fertig mit dem Kader. Rostock muss man immer auf der Rechnung haben. Ingolstadt, mega Umbruch hinter sich und auch ordentlich gespart beim Etat. Dann SVW könnte sein, vielleicht eine Überraschungsmannschaft. Aber so wahnsinnig viel ist nicht da oben, wo man sich gegen durchsetzen muss. Und dementsprechend glaube ich, dass 1860 der absolute Top-Favorit ist und hat auch die Vorbereitung bisher gezeigt. 8 Vorbereitungsspiele, ich habe 7x0 gespielt und die erste Elf steht komplett. Ist sogar dann jetzt noch etwas offensiver ausgerichtet, wahrscheinlich in Essen, weil Christiansen vermutlich sogar auf die Bank kommt als Neuling oder Zugang aus der zweiten Liga. Und das spricht alles schon für die Qualität des Kaders. Wenn sie das im Ansatz auf den Platz kriegen, dann wird an 60 kaum einen Weg vorbeiführen. Und RWE muss sich halt auch nicht verstecken. Also die Rückrunde spricht für sich, die Vorbereitung spricht für sich. Wenn jetzt noch ein Stürmer kommen sollte, dann hat man zwar die Ausfälle aktuell mit Juba Potochnik, Brumme, Obus, aber der Kader ist so gut, dass er das sogar jetzt erstmal auffangen kann.
So, bei 1860 würde ich dir widersprechen. Ja, natürlich, was das Personal angeht, musst du mit denen Erster oder Zweiter werden. Aber ist halt 1860 München. Das kann auch mal ein Chaos-Club sein. Und da ist immer sehr, sehr viel Sprengkraft. Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen mit dem Investor ist Mike, der jetzt wieder da ist. Also das ist auch ein sehr, sehr ruhiges Umfeld. Da sind sehr, sehr viele starke Charaktere drin. Von Christiansen hört man auch, was er nicht unbedingt leicht sein soll. Und da gibt's natürlich auch viel Konfliktpotenzial. So, das kann funktionieren, natürlich. Wenn da ein Rädchen ins andere greift, dann sind die wahrscheinlich noch schwer aufzuhalten in der Offensive. Aber so klar vorne sehe ich die jetzt auch nicht. Da würde ich dann tatsächlich eher so die Rostocker sehen, die wirklich sehr, sehr stabil sind, gute Transfers getätigt haben, Stammspieler aus der zweiten Liga geholt haben. Für mich sind die der Top-Favorit. Dann natürlich 1860 München, Saarbrücken, aber dann sehe ich da schon Rot-Weiß Essen auf jeden Fall. Da gibt es nicht viele Mannschaften, die besser aufgestellt sind. Wien, Wiesbaden möglicherweise noch als Geheimfavorit. Man muss gucken, was mit den Absteigern ist. Jan Regensburg hat ja ordentlich einen auf die Mütze bekommen von 60 jetzt. Scheint auch nicht alles so richtig zu laufen nach dem Abstieg. Aber Fakt ist, ja, irgendwo da oben wird sich Rot-Weiß einreihen können. Da bin ich mir ganz sicher.
Zumal die Absteiger jetzt wie Regensburg oder Ulm sind eben nicht diese Mannschaften oder die Vereine, die sofort wieder darauf pochen, auch aufsteigen zu müssen. Und das war gefühlt so ein Ausflug in die zweite Liga, den sie gerne mitgenommen haben, wo sie gerne auch länger geblieben wären. Aber das sind immer so die Kandidaten, die dann als erste Abstiegskandidaten gelten und die es dann irgendwann vermutlich erwischt, weil diese Gesamtpower im Verein doch nicht da ist. Und dementsprechend sind sie jetzt auch nicht wie Dresden oder Bielefeld so groß anzusiedeln. Können immer überraschen, werden mit Sicherheit einen guten Kader haben, aber können jetzt erstmal nicht sofort auf dem Papier zu den Top-Favoriten.
Ich würde mich auch sehr, sehr wundern, wenn es in diesem Jahr irgendeinen Aufsteiger geben würde, der eine gute Rolle spielt. Ist ja traditionell so. In der dritten Liga spielt immer ein Aufsteiger oben mit, angefangen bei Elversberg und Ulm, Münster, letztes Jahr Cottbus. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei Havelse, bei Schweinfurt, bei Hoffenheim 2, nachdem sie jetzt Vincent Wagner verloren haben, und auch nicht beim MSV, beim Nachbarn.
Was erwartet ihr vom MSV?
Boah, schwierig. Also ich glaube schon, dass die auch die Euphorie mitnehmen werden, dass sie einen ordentlichen Kader haben, aber die werden möglicherweise so eine Saison spielen wie RWE nach dem Aufstieg 22. Mhm. So, ne? Irgendwo so im unteren Mittelfeld. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie direkt oben angreifen. Die sind zwar, ja, direkt durchmarschiert, aber die Regionalliga West ist jetzt auch nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Ne? Also da hat man jetzt auch nicht die richtige Konkurrenz gehabt. Und deswegen erwarte ich die, ehrlich gesagt, jetzt nicht so weit oben. Aber klar, die werden vielleicht dann am Anfang viel, viel Euphorie versprühen und möglicherweise noch ordentliche Ergebnisse erzielen, aber auf Strecke sehe ich die jetzt nicht irgendwo im oberen Drittel.
Und du hast gerade Cottbus angesprochen, noch ein Club, dem man auch nicht so viel zutraut. Das war eine Sensationssaison, viele gegangen und ist auch einfach vom Etat her nicht möglich, die alle 1:1 zu ersetzen. Das heißt, wieder ein Club, der erstmal nicht zu den Favoriten zählt, der dann vielleicht irgendwo im Mittelfeld sich etablieren kann und dementsprechend auch einer, der oben erstmal wieder wegfällt.
Gibt es Mannschaften, wo ihr sagt, können wir noch gar nicht einschätzen. Ist eine völlige Wundertüte.
Ja, so Havels und Schweinfurt. Ja. Die gehören dazu. Da kann ich wirklich gar nichts zu sagen.
Weil man auch nie irgendwie
gefühlt jetzt so den einen oder anderen Etablierten geholt. Schweinfurt mit Geis, Ex-Schalker. Oh, aber schwierig. Also meistens
ist Und Manuel Winsheimer.
Meistens sind es aber ja wirklich auch die Vereine, die dann die ersten Abstiegskandidaten sind, weil die Regionalligen, man sagt immer, der Westen ist am stärksten, hat aber auch ein bisschen federn lassen in den letzten Jahren. Und
ja.
Süden und Südwesten ist dann... Südwesten ist eigentlich auch noch ordentlich, aber im Süden wird schon das Niveau ein bisschen geringer. Also die kann ich wirklich, genau wie Hoffenheim 2, so gar nicht einschätzen bisher. Da muss man erstmal abwarten, ob das was für Wundertüten sich da öffnen.
Da gibt es einige. Auf den ersten Blick werden viele Vereine Probleme haben. Die Cottbusser nach diesem Riesenumbruch. Alemannia Aachen hat den Trainer verloren. Backhaus, ich glaube, das wird auch was mit denen machen.
Ferl.
Ingolstadt hat viele Stammspieler verloren, ne, den Top-Torjäger. Jetzt setzt man eher auf junge Spieler. Ferl muss man auch sehen.
Viele richtige Leute.
Sportchef lange weg, Trainer weg.
Weg, Lockert weg.
Vielleicht so wischt die dann auch mal. Ne? Die haben ja immer eine sehr, sehr kluge Transferpolitik betrieben, waren auch ein Vorreiter für Vereine mit sehr geringen Mitteln. Da musste man immer den Hut vorziehen, aber ja, irgendwann kannst du das vielleicht auch nicht mehr auffangen. Ne? Viktoria Köln.
Größte Wundertüte ist Viktoria
größte
Köln.
Größte Wundertüte. Ich habe mich natürlich auch mal so ein bisschen umgehört, so in Ligakreisen. Da rechnet man schon mit, dass sie wieder eine ordentliche Rolle spielen. Ist vielleicht nicht so Top 5, aber da, wo sie in der letzten Saison waren, können sie auch wieder landen.
Kannst du mir schwer vorstellen, weil seit Herr Wernze verstorben ist, wird der Etat ja nach und nach zurückgeführt. Und ich frage mich, wie die das jedes Jahr wieder hinkriegen. Jetzt hatten sie letztes Jahr noch die El-Mala-Brüder, die jetzt wieder in Köln sind, die da wirklich für Furore gesorgt haben, besonders Said El-Mala. Und auch richtig schwierig, also selbst wenn jetzt ein Lobinger bleibt, die müssen jedes Jahr schon auch einen ordentlichen Aderlass mitnehmen und dann in den Etat ein bisschen zurückfahren. Also wenn sie es wieder hinkriegen würden, wäre es wie bei Ferl eine große Überraschung und kann man den Hut nicht genug vorziehen, wenn sie das wieder jetzt kompensieren sollten, was sie alles verloren haben.
Aber dritte Liga ja auch traditionell schwer zu tippen. Ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgeht.
In der letzten Saison lag ich ganz ordentlich. Ich hatte RWE, glaube ich, irgendwo im Bereich 8 bis 10 eingeordnet. Wollte ich nochmal für mich reklamieren. Hat funktioniert.
Ja, dann schauen wir mal. 1 bis 6 ist notiert.
1 bis 6 wäre natürlich gut. Ja, am besten die oberen 3 Plätze natürlich. Ne?
Genau, den ersten Schritt dahin könnte man am Freitag machen. Da geht's nämlich los. RWE eröffnet die Saison. Wir haben nach allem, was ihr analysiert habt, 1860 ist dann natürlich direkt ein Gradmesser. Was erwartet ihr da für ein Spiel?
Affengeiles Spiel, Flutlicht an der Hafenstraße. Besser hätte es da gar nicht kommen können. Beide Mannschaften in einer richtig, richtig guten Verfassung. Volland hat auch einen von der Mittellinie gemacht. Astan aus 50 Metern, Martinovic zuvor aus 40 Metern. Also
auch ein gutes Eröffnungsspiel.
Bei beiden Teams scheint es zu klicken, scheint es zu funktionieren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es für den neutralen Zuschauer ein sehr, sehr attraktives Spiel wird. Ein Spiel mit offenem Visier. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spiel 0-0 oder so ausgeht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein 3-3 zum Beispiel wird. Ne? Also beide mit sehr, sehr starken Offensivreihen. Ich glaube, so Leute wie Volland, Niederlechner, die kannst du auch nicht 90 Minuten ausschalten. Irgendeinen genialen Moment werden die auch haben. Auf der anderen Seite Aslan, die beiden formstarken, Safi, Martinovic. Ich rechne da schon mit einem sehr, sehr spektakulären Spiel, mit einem sehr offensiv geführten Spiel. Ja, und am Ende ist es, glaube ich, dann so eine 50-50-Sache. Ne? Also ich würde mich auch nicht wundern, wie gesagt, wenn es 3-3 ausgeht. Das
kann ich mir kaum vorstellen, weil 60 ja tatsächlich auch so versucht, die Kunst hinzukriegen, diese Superspieler wie Volland in Szene zu setzen, auch sogar mit Dennis, der dann für Christiansen reinkommt, so einen offensiveren Touch ins Mittelfeld zu bringen. Aber andererseits, wie Glöckner oft gesagt hat, dass die Basis halt die Defensive ist. Ne? Und die haben 7-8-0 gespielt. Dementsprechend ist das so die Basis, von der die ganze Spiel-Euphorie nach vorne ausgehen soll. Deshalb kann ich mir 3-3 eigentlich nicht vorstellen, was wieder dafür spricht, dass es vielleicht 3-3 ausgeht, weil ich zuletzt auch ein paar Mal daneben lag. Mhm. Aber so von der Herangehensweise von 60 könnte ich mir vorstellen, dass es ein intensives Spiel wird, kurzweilig, aber 3-3, glaube ich nicht.
Der Tipp bleibt auf jeden Fall.
Der Tipp bleibt, ja. Was du auch gut kannst, nicht nur tippen und Saisonprognosen. Du hast, glaube ich, mehrfach auch letzte Saison die RWE-Aufstellung quasi schon richtig vorher gesagt. Ihr habt schon angesprochen, da sind natürlich jetzt auch gerade einige Verletzungsausfälle. Was erwartet ihr für eine Aufstellung? Stellt sich das Team gerade mehr oder weniger von selbst auf, wegen eben der Verletzung? Oder?
Na, das nicht. Das System ist klar und...
Naja, so klar nur auch nicht, denn bei dem letzten Test in Augsburg hat man ja mit Viererkette gespielt, aber auch das war so ein bisschen diesen Test geschuldet, dass man zwei Spiele machen musste und jetzt nicht genug Innenverteidiger hatte für eine Dreierkette. Ich denke schon, dass RWE wieder mit der Dreierkette spielen wird. Das hat man im Trainingslager eingeübt, das hat man gegen Magdeburg so gespielt und so war man ja auch in der Rückrunde erfolgreich. Deswegen, Golz ist klar, in Dreierkette tippe ich mit Rios Alonso, mit Bazzoli. Der hat ja auch in Magdeburg gespielt, hat einen guten Eindruck hinterlassen in der Vorbereitung. Ich glaube, dass es Michael Schulz dann treffen wird, dass er nicht spielen wird. Dann natürlich Graulich, dann rechne ich fest mit Klaus Jasula auf der 6. Noch ist er unumstritten. Tom Moustier davor, dann die Neuzugänge Hofmann rechts und Böberi auf der Schiene. Und dann muss man sehen, wie sich das vorne aufstellt. Arslan auf jeden Fall dahinter, ob es dann Martinovic ist, der so ein bisschen dahinter spielt oder dann Safi. Aber ich glaube schon, dass Safi erstmal ganz vorne beginnt. Möglicherweise tauschen sie auch ein bisschen, aber das wären, glaube ich, so die ersten 11 sein, die Trainer Uwe Koschnert ins Rennen schicken wird. Kann natürlich noch einiges passieren im Laufe einer Trainingswoche, aber momentan, wenn morgen gespielt würde, wäre das so meine Aufstellung.
Ja, genau. Klar, sind noch ein paar Tage hin, haben wir ins Montag.
Genau.
Alles klar, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Freitag und wahrscheinlich jeder, nicht nur der es mit RWE hält, sondern der es mit dem Fußball hält. Ich glaube, das ist ein richtig guter Drittliga-Auftakt. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock, dass es wieder losgeht.
Ja, ich bin nicht da.
Du bist nicht da, aber wir werden uns trotzdem Montag hier treffen, dann wieder mit einer ganz gewohnten Folge nach dem Spiel. Ja, wir im neuen Look zur neuen Saison. Wir hoffen, ihr bleibt auch diese Saison mit dabei. Ihr wisst schon, wo ihr uns findet, bei YouTube, auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert uns da gerne überall. Freuen uns auch immer über Feedback, Nachrichten. Und dann hoffen wir, dass wir uns am Montag hier wiedersehen. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.